Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit David Almond, Levi Pinfold, Der Damm, mit einem Blick in Michael Staveritschs neues Kinderbuch Die Menschenscheuche und zu Beginn mit Markus Osterwalder. Markus Osterwalder, 1947 im Kanton Zürich geboren, hat seine Laufbahn als Grafiker 1968 in Paris begonnen, bevor er Anfang der 1970er Jahre Layouter beim Zeitmagazin in Hamburg wurde. 1974 ging er dann nach Paris zurück, wo er weiterhin wohnt. Ute Wegmann hat den Autor getroffen.
Ein Bestseller-Autor mit selbstkritischem Blick, so kann man ihn beschreiben, den Schweizer Markus Osterwalder. Sein Name ist vielleicht nicht jedem geläufig, aber jeder, der Kinder hatte oder hat, kennt Bobo Siebenschläfer. So heißt die Figur, die Osterwalder in dem Bestseller-Olymp hiefte und von der bisher 3 Millionen Bücher verkauft wurden. Bobo Siebenschläfer, das sind gute Nachtgeschichten für Kindergartenkinder. Im Mittelpunkt immer eine anthropomorphisierte Siebenschläferfamilie. Osterwalder, damals künstlerischer Leiter im Kinderbuchverlag L'École des Loisirs, hatte schon mit vielen herausragenden Künstlern wie Yvon Pommeau, Gerda Müller und Claude Ponti zusammengearbeitet, als er Anfang der 1980er Jahre Vater wurde. Seine Tochter schlief überall hervorragend, nur nicht zu Hause. Markus Osterwalder war genervt von den viel zu kurzen Geschichten, bei denen das Kind am Buchende sofort wieder aufwachte. Als er in Paris den damaligen Rowohlt-Verleger Uwe Wandrei traf, schlug er ihm vor, einen Band mit längeren, wirklich einschläfernden Gute-Nacht-Geschichten zu schreiben. Und Wandrei sagte zu.
Im Prinzip war es gedacht, dass es eigentlich nur eins werden sollte, das ich brauchte für meine Tochter. Dann ging schon alles ein bisschen merkwürdig los. Dann brauchte man plötzlich schon, bevor der Rest des Buches gemacht war, einen Umschlag. Und die ersten Seiten, die ich geschickt habe, da war er auch nicht ganz einverstanden. Es musste noch umgedacht werden. Und weil ich eben, also wie man sofort an den Zeichnungen ansieht, dass ich nicht ein toller Zeichner bin, eben wie Gerda oder die anderen, sondern nur ein ganz kleines Talent, ein bisschen wie ein Karikaturist habe, musste ich natürlich irgendein Tier aussuchen, das nicht unbedingt jetzt wieder eine Maus und ein Bär ist. Schlafgeschichten, 7 Schläfer. Kam dann relativ schnell. Dann kam auch eben, dass die 7 Schläfer so einen Hallo um die Augen her, so einen Schatten um die Augen herum haben. Das bedeuten soll, dass es die Eltern meistens zu der Zeit ziemlich Schlafmanko haben mit einigen Kindern. Das hat auch sehr gut gepasst.
Das erste Titelblatt, das Markus Osterwalder erstellte, fiel in der Hamburger Redaktion durch. Er holte sich Hilfe bei dem renommierten französischen Illustrator und Kinderbuchautor Michel Gay, den er aus dem Kinderbuchverlag L'École des Loisirs kannte und der berühmt war durch seine Zoo- und Zebra-Geschichten.
Ich konnte natürlich nicht so gut zeichnen, wie er mir das vorskizziert hatte, aber so ungefähr gab es dann ein zweites Titelblatt, das ich auch nach Hamburg geschickt hatte. Und dann kam keine Reaktion mehr und dann hieß es plötzlich, in einem Monat muss das Buch fertig sein. Ich habe pünktlich abgeliefert, aber das Problem ist, dass wenn man 200 Zeichnungen macht, dass man von der 100. an die Hand irgendwie geläufig wird und immer besser wird mit Zeichnen und dann eigentlich wieder an den Anfang zurückgehen sollte und nochmal die am Anfang machen. Bei den späteren Büchern habe ich dann gedacht, ich mache jetzt die einfachen Zeichnungen am Anfang, ob es jetzt hinten oder vorne ist, spielt keine Rolle und die schwierigen dann erst am Schluss. Ja, so hat man dann seine Tricks.
Bobo Siebenschläfers neueste Abenteuer. Bobo Siebenschläfer im Zirkus, Bobo Siebenschläfer bekommt ein Geschwisterchen und fröhliche Weihnachten, Bobo Siebenschläfer. Die Bücher haben mittlerweile bis zu 33 Auflagen erreicht. Der kleine Bobo mit seinen Sorgen und Wünschen ist ein noch recht kleines Kind, etwa 2 Jahre alt, das gerade am Beginn des Spracherwerbs steht. Wenn überhaupt nur einzelne Wörter formuliert und das gerade die Welt kennenlernt und zum Schluss nach jedem Erlebnis selig einschläft. Alltagsgeschichten einer kleinen Familie in Haus und Garten, die angereichert werden durch Besuche im Zoo, auf der Kirmes oder bei den Großeltern. Anfangs immer 7 Geschichten in einem Bobo-Band. Jetzt sind die Geschichten auch einzeln als Pappbilderbuch erhältlich. Eigentlich wollte Markus Osterwalder ja nur ein einziges Buch machen, aber nach 2 Jahren wurden immer noch 400 Bobo-Bücher monatlich verkauft. Das war immens. Und so ließ er sich zu weiteren Geschichten überreden. Nach wie vor gibt es über 20 lieferbare Bobo-Bücher. Seit 2014 sind die Geschichten vom Westdeutschen Rundfunk für die Sendung mit dem Elefanten verfilmt. Es gibt Pflasterboxen und Kuscheltiere.
Und nichts erfunden, sondern nur Geschichten erzählt, die mit meinen Kindern erlebt habe. Im zweiten Buch eben ist eine Reise zu meiner Mutter in die Schweiz. Man sieht das Haus, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Viele meiner Autoren, die viel besser sind als ich, machen sich dann lustig über mich. Das ist einer, der hat so einen Riesenerfolg und hat nichts erfunden. Nichts hat er erfunden, nur einfach aufgeschrieben, was ihm immer passiert ist.
Im Jahr 2016 beschloss der Rowohlt Verlag, die Geschichten neu bebildern zu lassen. Aus den manchmal skizzenhaft wirkenden, anfangs fast einfarbigen Illustrationen sind nun farbenfrohe Bilder geworden. Dorothee Böke, die neue Illustratorin, hat in Hamburg Illustration studiert.
Ich weiß nicht, wie viele Verantwortliche bei Rowohlt mittlerweile in Pension gegangen sind oder einen anderen Job haben. Sie jetzt die heutige Verantwortliche Frau Steen irgendwann mal gedacht, vielleicht ist es doch besser, wenn, weil das Schwierigste ist und die meiste Arbeit sind wirklich immer diese Zeichnungen machen. Ne? Und wie wäre es denn, wenn man ihnen helfen würde und das Zeichnen abnehmen würde? Und da ich schon ins Alter, wo andere ins Altersheim gehen mittlerweile bin und mich vor allem auch fast ein bisschen mehr interessiere, mein Illustratorenwerk, dieses Illustratorenlexikon endlich so zu einem bestimmten Ende zu kriegen, obwohl das ja nie aufhören wird, aber habe ich mich dann überreden lassen, dass Frau Böhlke das von nun an eben zeichnet.
Markus Osterwalder hat die Illustrationen zu den Bobo-Büchern abgegeben und wendet sich schon seit geraumer Zeit als ein ganz besonderer Sammler der bildenden Kunst zu. 3 Bände eines Illustrationslexikons mit dem Titel Dictionnaire des Illustrateurs hat er mittlerweile zusammengestellt. Von Hokusai bis Picasso, aber auch ein Illustrator mit Namen Reis, der nur Zwerge malte und dem man aus den fliegenden Blättern die Gartenlaube kannte, soll dort vertreten sein. Denn Kitsch, so sagt Osterwalder, darf auch nicht fehlen. Er möchte viele verschiedene Stile nebeneinander zeigen, vom Holzschnitt über Stahlstich bis zu fotografischen Reproduktionsmöglichkeiten.
Mir ging es eigentlich ursprünglich eher um einfach diese Bilder anzuschauen und so einen Überblick irgendwann mal zu haben. Und das zweite Wichtige, was ich vor allem gesucht hatte, war, dass man die klassische Literatur, also wie Don Quixote, Robinson Crusoe, dass es irgendwo ein Verzeichnis gibt, ein Index, wo man schauen kann, wer hat jetzt alles das illustriert.
Osterwalder möchte das Lexikon bis in die Gegenwart fortschreiben, weil er auch sich selber und seine Weggenossen darin aufnehmen möchte. Schon jetzt ein opulentes Werk mit über 2000 Künstlern auf etwa 2000 Seiten. Der Schweizer Autor und Grafiker ist eigentlich im Ruhestand, aber nach wie vor mit der Pariser Kinderbuchszene eng verbunden.
Es freut mich immer sehr, meine alten Kollegen wieder hier zu treffen. Manchmal machen wir ab in einem Bistro hier im Quartier und haben ein lustiges, weinseliges Mittagessen miteinander und reden von alten Zeiten. Und ich hatte mit dem Verlag abgemacht, dass ich mich also um diejenigen noch weiter kümmere, die eben gerne mit mir zusammen weiterarbeiten. Ich möchte nicht mehr die Layouts machen, aber wenn eben wie Gerda Müller irgendwelche Sorgen hat, wenn sie nicht weiterkommt, dann bin ich sehr schnell bei ihr zu Hause. Dann schauen wir auf ihre Zeichnungen oder auf das Layout oder auf den Andruck, den sie jetzt gerade von dem Buch bekommen hat. So habe ich so 1-2 Autoren noch, denen ich immer noch verbunden bleibe und eben auch alle 14 Tage nochmal hier ins Haus komme, um irgendwelche Post abzuholen oder so zu schauen, wie es geht.
Arbeiten müsste er nicht mehr, denn Bobo Siebenschläfer verschafft ihm durch die Verkaufszahlen einen angenehmen Rentenabend. Es ist die Leidenschaft für die Literatur und die Kunst, die ihn antreibt. Und das Vergnügen, mit künstlerisch tätigen Menschen bei einem Glas Wein gesellig zusammenzusitzen.
Ute Wegmann über Markus Osterwalder. Eine Auswahl seiner Bücher finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunk.de. Was kann man tun, wenn alles, womit man gelebt hat, plötzlich verschwindet? David Almond und Levi Pinfold erzählen in ihrem außergewöhnlichen Bilderbuch Der Damm von einem verlassenen Dorf im Norden Englands, das am nächsten Tag in den Wassermassen eines Stausees verschwinden wird. Die Türen und Fenster der Häuser sind schon vernagelt, aber bevor es soweit ist, vollzieht ein Vater mit seiner kleinen Tochter ein musikalisches Ritual, das die Seele des entvölkerten Ortes retten soll. Mit ihren elegischen Texten und den ausholenden Landschaftspanoramen schufen David Almond und Levi Pinfold ein Bilderbuch, das hinter seiner realistischen Oberfläche die Frage aufwirft, wie es Menschen gelingt, angesichts des Untergangs ihre Würde zu verteidigen. Hören Sie nun eine Besprechung von Thomas Linden.
Gewidmet ist dieses Buch Mike und Catherine Tickell, Vater und Tochter, die ihre Geschichte David Almond erzählten. An einem Sommertag im Jahre 1981 setzt sie ein.
Es war ganz früh noch, als er sie weckte. »Vergiss deine Fiedel nicht«, sagte er. Der Tag brach an und sie liefen ins Tal hinab. »Dies wird dann nicht mehr da sein«, sagte er zu ihr. Und dies wird weggeschwemmt. Und dies wird auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Und dies wird untergehen. Und die hier werden nie wieder hier leben können.
Nein, all das, was hier an Blumen, Gräsern und Tieren verloren geht, wird nicht das Opfer einer Klimakatastrophe werden. Aber einer Katastrophe, also einem Weltuntergang, kommt es gleich, und zwar einem für die Natur wie für die Menschen. Der Vater weckt seine Tochter, damit sie beide das Totenlied anstimmen können. Vom Tod ist in diesem Buch zwar nie explizit die Rede, aber das, was er in unserer Seele an Schmerz und Trauer auslöst und wie wir versuchen, damit umzugehen, das beschreibt das eigentliche Thema von Der Damm, einem Bilderbuch, das von zwei Galionsfiguren der aktuellen Kinderbuchszene gestaltet wurde. David Almond schrieb den Text, er ist Träger des mit 500.000 Euro dotierten Hans-Christian Andersen-Preises, der eine Art Nobelpreis der Kinder- und Jugendliteratur darstellt. Die Illustrationen stammen von Levi Pinfold, dem Senkrechtstarter unter den jüngeren angelsächsischen Illustratoren, der auch bei uns mit seinem Bilderbuch »Der schwarze Hund« für Furore sorgte. Wir sehen, wie Vater und Tochter das Haus verlassen und sich bald in einer von sanften Hügeln durchzogenen Landschaft befinden. Es ist notwendig, dass diese Landschaft weit ist und sich der Blick in ihr verliert, da der Kummer unermesslich zu sein scheint. Denn die Landschaft, die Levi Pinfold entwirft, ist auch eine innere Landschaft. Der Nebel steht noch über den Wiesen. Levi Pinfold zeichnet so hyperrealistisch, dass man jedes Heidekraut auf den Weiden erkennen kann. Dann sieht man den Damm, der sich weit durch das Tal schwingt, ein gigantischer Eingriff in die Natur. Noch ist das Tal nicht geflutet, das Dorf liegt verlassen da, und die beiden brechen die Türen eines jeden Hauses auf, sodass die kleine Catherine auf ihrer Geige spielen kann und der Vater dazu singt. Sie vollziehen ein Ritual. Eine symbolische Handlung, indem sie den Geist der Gemeinschaft beschwören, der hier einmal existierte. Dazu müssen sie in jedes der zugenagelten Häuser eindringen und in den ehemaligen Küchen und Wohnzimmern spielen. Ein Vorgang, der sich Haus für Haus wiederholt. Erst in der Wiederholung kristallisiert sich das Eigentliche. Jetzt, durch das Unglück, erkennt man, was die Gemeinschaft ausgemacht hat. Etwas, das keinen materiellen Wert besitzt, das man nicht mit Händen greifen kann, das aber wirklich ist und sich nun entfaltet. Levi Pinfold zeigt es uns in Gestalt von tanzenden Figuren, abstrakten, weißen Kreaturen, die in der Luft einen Reigen schlanker Körper bilden, der entfernt an die Tanzenden eines Henri Matisse erinnert. Das Dorf wird verschwinden. Das Wasser, das auch ein Symbol für die Zeit ist, wird es umschließen. Die beiden retten das, was dieses Dorf ausmacht, sein Wesen, nicht die Häuser, sondern die Feste, die Erinnerung an die Musiker, die hier spielten und die Beziehungen der Menschen untereinander. Man sieht in den Lüften, wie sich die Bewohner an den Händen hielten. Mit ihrem musikalischen Spiel beschwören Vater und Tochter etwas Bleibendes und schaffen damit einen Ort in der Zeit. Die Brillanz dieses Bilderbuchs besteht in der Ambivalenz der Sujets, mit denen Almond und Pinfold agieren. Trotz ihrer Kürze von 32 Seiten ist diese Geschichte nicht vorhersehbar. So stellt etwa das Wasser nicht alleine ein verschlingendes, unbarmherziges Element dar, wir erleben auch seine umfangende, stabilisierende Natur. Die Dorfbewohner verlieren zwar ihr Zuhause, und nicht alleine in dieser Tatsache schwingt die Thematik der Migration im Hintergrund mit. Sie werden jedoch nicht heimatlos. Mit der rituellen Handlung wird dem gedacht, was sie verloren haben. Die Vergangenheit wird abgeschlossen, aber nicht verschwiegen. So gewinnen sie im doppelten Sinne einen Ort. Konkret handelt es sich um jenes Dorf auf dem Grund des Sees, das zwar verlassen wird, aber nicht als Hort der Untoten in den Seelen seiner ehemaligen Bewohner spuken kann. Und sie schaffen sich einen Ort in ihrem Herzen, an dem die Erinnerung ihren Platz findet. Es entsteht etwas Verlässliches, das nicht fortgerissen werden kann, so wie es die Migrationserfahrung des 20. Jahrhunderts kennzeichnete, die den Menschen die Wurzeln ihrer Herkunft durchtrennte. Hier ist es anders. David Almond liefert die authentische Geschichte über die Errichtung des Kielder Staudamms im Norden Englands am Ende des Buchs nach. Der Ort bleibt in der Zeit bewohnbar, wobei Almond und Pinfold immer doppeldeutig mit der Metapher von Wasser und Zeit spielen. Pinfold zeigt uns, wie die Menschen später auf dem gefluteten Tal, das ein See geworden ist, mit Booten rudern. Das Schwarz-Weiß der Vergangenheit weicht nun Illustrationen von verhaltener Farbigkeit. Nicht alle Wunden haben sich geschlossen, aber an den Ufern sonnt man sich und es werden schon wieder Feste gefeiert. Das Buch wäre noch überzeugender, wenn sich Almond und Pinfold eine Spur weniger Pathos gestattet hätten. Ein etwas dezenteres Bemühen um poetische Sprachbilder und ein kleiner Verzicht auf Monumentalität in den Körperdarstellungen hätte umso mehr Wirkung erzielt. Zumal das Buch keinem faulen Versöhnungszauber huldigt. Wir sehen, wie die Blumen von einem Moment auf den anderen unter dem Wasserspiegel versinken. Der an alten Fotografien geschulte Realismus des Levi Pinfold lässt solche Szenen besonders schmerzhaft erscheinen. Warum ist es schmerzhaft, wenn ein Haus im Wasser versinkt? Weil die Dinge eine Bedeutung besitzen und die liegt für uns in ihrer Verlässlichkeit. Die Gegenstände sind auch da, wenn wir nicht an sie denken. Die Häuser stehen auch um den Dorfkern, wenn ihre Bewohner auf den Feldern arbeiten. Die Menschen kehren in sie zurück, finden den gleichen Tisch vor, an dem sie morgens saßen. So geben uns die Dinge Halt und Vertrauen und gewinnen eine symbolische Dimension, die weit über das bloß Funktionale hinausreicht. Diese Verwandlung des Materiellen ins Transzendente ist das Sujet des Buchs. Vollzogen wird sie im Ritual, dessen Wirkung uns Almond und Pinfold vor Augen führen. Der behutsame Umgang mit den Dingen, sie zu weihen, dafür hat der Vater seine Tochter am Morgen geweckt. Der Verlust ist da, aber wie geht man mit ihm um? Wie schließt man mit dem Unvermeidlichen seinen Frieden? Levi Pinfold zeigt in einem Bild, das den Einfluss von Caspar David Friedrichs Gemälde »Mönch am Meer« erkennen lässt, wie trotzig und stolz sich der Mensch gegen das Unvermeidliche stellt. Wir sehen den gigantischen Damm, der sich gleich einer Tsunamiwelle durch die Landschaft schwingt. Auf seinem Kamm sind Vater und Tochter als winzige Gestalten dargestellt, nicht mehr als zwei Striche, und doch geht von ihrer aufrechten Haltung eine Gelassenheit aus, die der elementaren Bedrohung die Stirn bietet. Weil das Alte unten im See nicht dem Vergessen anheimgegeben ist, klingt auch oben an seinen Ufern noch die Musik. Das Neue wird nicht das Ende sein, es ist ein Anfang, der gelingen kann, glaubt man den Worten von David Almond.
Hinter dem Damm tönt die Musik im Wasser fort. Und sie wird nie mehr vergehen. Wir hören sie, wenn wir am Ufer wandern, wenn wir durch sanfte, seidige Wellen segeln, wenn wir in dem fruchtbaren Wasser fischen, wenn wir durch seine Untiefen paddeln, wenn wir am Ufer uns sonnen, wenn wir hinaufblicken zu den Sternen.
Thomas Linden über David Almond, Levi Pinfold, der Damm Verlag, Jacobi und Stuart, Berlin, 32 Seiten, 15 Euro. Und wir kommen zu Michael Stavaric, geboren 1972 im tschechischen Brünn, der als freier Schriftsteller, Übersetzer und Dozent in Wien lebt. Er hat zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen bekommen. Er hat Lehraufträge erfüllt, zuletzt die Stefan-Zweig-Poetik-Dozentur an der Universität Salzburg. Und er schreibt immer abwechselnd einen Roman für Erwachsene und ein Buch für Kinder. Sein neues Kinderbuch heißt Die Menschenscheuche und meine Kollegin Miriam C. hat sich das Buch angeschaut und zu Beginn erklärt, womit wir es hier eigentlich zu tun haben.
Michael Stavaric erzählt in der Menschenscheuche die Geschichte von einem kleinen Raben, der sich doch sehr über die Vogelscheuche wundert, die auf einem Feld nahe seines Nestes steht. Denn wieso, fragt er, haben die Menschen nur so panische Angst davor, ihr Saatgut mit den Wildtieren zu teilen? Und überhaupt seien es doch eher die Mäuse, die das meiste Korn verspeisen. Dagegen sind die Raben und Krähen nur eine Minderheit. Und der kleine Rabe bekommt eine solche Wut auf die Menschen, darauf, was für ein negatives Bild sie von den Raben haben. Auch der Begriff der Rabenmutter sei vollkommen irreführend, denn eine Rabenmutter würde niemals unter keinen Umständen ihr eigenes Kind vernachlässigen. Und in seiner Wut beschließt dann der kleine Rabe kurzerhand als Vergeltung gewissermaßen die Vogelscheuche zu zerfetzen und stattdessen an derselben Stelle eine Menschenscheuche zu bauen.
Das klingt nach einer Idee, die man durchaus vergleichen kann mit dem Gefühl kleiner Kinder, die sich häufig zu Unrecht von den Erwachsenen behandelt fühlen. Auf welche Weise spricht die Menschenscheuche Kinder an?
Vielleicht ist der Vergleich mit den kleinen wütenden Kindern gar nicht so falsch, denn tatsächlich ergeht sich dieser kleine Rabe erstmal vollständig in seiner Wut auf die Menschen. Und er denkt sich, also wenn eine Vogelscheuche wie ein unheilvoller, hinterhältiger Mensch aussieht, dann sollte eine Menschenscheuche wie ein unheilvoller, hinterhältiger Rabe aussehen. Und so einen unheimlichen Rabengesellen, wie es im Buch heißt, setzt der kleine Rabe dann auch zusammen. Mit wehendem Federkleid, heißt es da, glitzernden Scherbenaugen, einem helmigen, schwärzlichen Kopf, einem spitz zulaufenden, dolchigen Schnabel und mit Krähenfüßen aus langen, metallenen, rostigen Gabeln und Zangen. Es ist also durchaus eine furchterregende Gestalt, die auch sogleich ihre Wirkung tut, denn schon am nächsten Tag spaziert eine Mutter mit ihrem Kind an der Menschenscheuche vorbei und das Kind erschrickt tatsächlich fürchterlich. Es beginnt zu weinen vor Angst und da bemerkt der Rabe, dass er das nun doch nicht gewollt habe, den kleinen und den großen Menschen solche Angst und Schrecken einzujagen. Wie hatte es so weit kommen können, fragt er sich dann. Selbst Menschen, die viele verwerfliche Dinge taten, die Müll in der Natur entsorgten, Abwässer in Flüsse leiteten, die Wälder kahl schlugen, selbst die verdienten das nicht.
Das klingt erstmal nach einer hochinteressanten Geschichte, aber auch nach einer, die mit ungewöhnlichen Bildern daherkommt. Was sind das für Bilder, die Stella Dreis hier für die Menschenscheuche gefertigt hat?
Ja, Stella Dreis, eine bulgarische Künstlerin, die seit 1995 in Deutschland lebt und auch schon vielfach für ihre Bilderbücher ausgezeichnet wurde, die fügt dieser Geschichte von dem kleinen Raben einige sehr stimmungsvolle Illustrationen hinzu. Es sind ganz oft die Farben, die eine bestimmte Atmosphäre transportieren, aber eben auch die Augen. Also diese Rabenfiguren lässt Dreis vor allem über den Ausdruck in ihren Augen und über Körperhaltung sprechen. Das gelingt ihr wirklich eindrucksvoll. Da gibt es einmal düstere, intensive Bilder von der Menschen und von der Vogelscheuche natürlich, aber auch von dem kleinen Raben, wie er voller Wut auf die Menschen seine Menschenscheuche ersinnt. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch liebevolle Illustrationen, Szenen zwischen dem kleinen Raben und seiner Mutter. Und Dreis Bilder haben, das fiel mir doch auf, überhaupt nichts Vereinfachendes, auch nichts Kindliches darin, wie auch übrigens die Sprache von Michael Stavaric überhaupt nichts Simplizistisches hat, eigentlich ganz im Gegenteil. Also in diesem Kinderbuch klingt doch durchweg ein hoher Ton, vielleicht manchmal sogar ein leicht veraltetes oder zumindest eher ungebräuchliches Vokabular an. So heißt es etwa gleich zu Beginn über die Vogelscheuche aus der Sicht des kleinen Raben. Tag aus, Tag ein sah er schließlich eine solche am nahen Felde stehen, unweit des Waldrands. Und drei Sätze weiter heißt es, oh ja, der kleine Rabe hatte wahrlich eine gute Aussicht.
Miriam C. über die Menschenscheuche von Stella Dreis und Michael Stavaric erschienen im Kunstanstifter Verlag. Mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr mit unserem Buch der Woche. Und im Anschluss an diese Sendung geht es im Deutschlandfunkprogramm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.